Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen.
Und damit willkommen zu Unendlich Wald, dem Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen. Die dritte Folge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute spreche ich mit Thomas Achenbach. Er ist Trauerbegleiter und er sagt, Männer trauern anders als Frauen. Und dieser These möchte ich gerne auf den Grund gehen. Hallo Herr Achenbach.
Hallo Herr Daub, hallo alle da draußen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür.
Sie sind, wenn wir ganz kurz so ein bisschen auf Ihren Background eingehen, Sie sind eigentlich ausgebildeter Schriftsetzer und Redakteur. Wie schlage ich denn da die Brücke zum Trauerbegleiter?
Sehr gute Frage, vielen Dank. Na, das ist natürlich so, dass ich bin ja auch Mensch. Und als Mensch macht man seine Erfahrungen. Und es haben sich in meinem Leben haben sich ganz viele Puzzlestücke zusammengefügt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die mal in einen großen Rahmen stecken muss. Also das war so zum Beispiel in der fünften Klasse. Als ich in der fünften Klasse war, ist eine Mitschülerin von uns vom Bus überfahren worden. Das war so mein erster Kontakt mit dem Tod. Es hat Freunde gegeben, die mit einem Gehirntumor konfrontiert waren. Das ist alles glimpflich ausgegangen, aber das Thema Endlichkeit war schon im Raum. Meine Mutter ist sehr früh gestorben und ich habe immer so gemerkt, da ist so eine große Hilflosigkeit bei vielen, vielen anderen, aber eben auch bei mir. Und ich würde gern einfach sprachfähiger oder sprachfähiger werden, was das Thema angeht. Das war so die Motivation und dann passte das ganz gut, dass ich die Qualifizierung zum Trauerbegleiter in einen Lebensentwurf hineinfügen konnte, der das zugelassen hat. Und seither bin ich damit unterwegs. Das ist auch schon bald wieder 10 Jahre her fast.
Und bevor wir gleich auf den Trauerbegleiter genauer eingehen, ich habe auch gelesen, Sie haben eine Schwäche für Kopfbedeckung und das will ich noch verraten an der Stelle, richtig?
Ich trage tatsächlich gerne Hüte, das stimmt, ja. Man muss in der Stadt wie Osnabrück immer so ein bisschen aufpassen, wann und wo man das macht, weil man, wir sind ja jetzt so, ich sag mal, eine kleine Großstadt, kann man freundlicherweise sagen. An unfreundlichen Tagen sind wir auch eine große Kleinstadt. Aber da muss man mal ein bisschen aufpassen, wohin man geht mit sowas, weil man ja doch ein bisschen komisch angeguckt wird hier und da. Aber ich finde es einfach ein so wunderbares Tragegefühl, wenn sich dieser Wollfilz so um den Kopf schmiegt. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel sonstige Bedeckung auf dem Kopf und da ist das eben ganz schön, wenn man, wenn man dann was drauf tun kann, was einen ein bisschen schützt, ja, genau. Aber Cappies trage ich auch gerne, also Flatcaps und so.
Also ich kann es nachvollziehen, wir sind in etwa gleicher Jahrgang, also bei mir ist da auch zunehmend weniger menschliche Kopfbedeckung, das heißt, ich tendiere auch allmählich zu Alternativen. Zurück zu Ihrer Tätigkeit als Trauerbegleiter. Sie haben gesagt, seit ungefähr 10 Jahren sind Sie in dem Bereich aktiv. Kann man pauschal sagen, wie diese Arbeit bei Ihnen aussieht? Geht das überhaupt? Gibt es da so ein Grundrauschen, über das wir reden können? Stichwort Trauerbegleitung?
Nein, das kann man wirklich nicht. Das ist bei mir immer anders, zumal sich das bei mir ja auch aufgliedert in ganz verschiedene Tätigkeiten mit ganz verschiedenen Ansprüchen, sage ich mal, und ganz verschiedenen Herausforderungen. Also ich darf ja Bücher schreiben, Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar darüber und diese Bücher auch in renommierten Verlagen veröffentlichen. Und mit diesen Büchern bin ich viel unterwegs. Da gebe ich dann Workshops als Dozent. Ich mache viele Lesungen in ganz Deutschland mit den Büchern. Und das ist ja was völlig anderes, als wenn ich eine Begleitung durchführen würde mit Klienten, ne? Weil bei einer Lesung bin ich derjenige, der spricht und wenn ich eine Begleitung durchführe, bin ich derjenige, der wenig spricht oder fast gar nicht spricht, sondern zuhört und vielleicht meinen Impuls gibt und so. Also allein deswegen ist das schon eine sehr differenzierte Geschichte, das Ganze. Und was jetzt die Trauerbegleitung an sich angeht, habe ich sowohl Gruppen mitleiten dürfen, was immer auch eine ganz spannende Erfahrung gewesen ist, wie Einzelbegleitungen durchführen dürfen. Und auch das ist schon mal was völlig anderes. Wobei bei mir halt hinzukommt, ich tummel mich mit dem Segment oder tummel mich da in einem Segment, in dem ich als Mann immer noch ein Exot bin. Also wenn man sich ja umschaut im Kontext von Hospizarbeit, Palliativarbeit und Trauerbegleitung, da sind ja doch nach wie vor überwiegend Frauen unterwegs. Und das hat halt zur Folge ganz automatisch, dass zu mir eher Männer kommen, in die Einzelbegleitungen zumindest, weil die sich bei einem Mann oft wohler fühlen als bei einer Frau, wird mir jedenfalls oft so gespiegelt. Und das macht so ein bisschen dann das Besondere vielleicht aus.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Arbeit als Trauerbegleiter. Wie sieht diese Arbeit? Ist das klassisch im Büro? Sind Sie mit den Leuten unterwegs? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Genau, das ist auch deswegen, das ist eine sehr gute Frage, weil das eben ganz oft nicht der Fall ist. Also ich habe einen Raum hier in Osnabrück, den ich mitnutzen darf mit anderen. Und das ist insofern ganz wunderbar, weil den eine gute Hand für mich mit eingerichtet hat und ich mich da quasi ein gemachtes Nest setzen darf. Also das könnte ich gar nicht so schön einrichten, diesen Raum. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich den Raum auch gar nicht so oft nutzen muss, wie ich Begleitungen mache, weil es nämlich doch so ist, dass viele Männer lieber mit mir draußen sind und dass wir lieber im Spazierengehen, im Draußensein, in der Aktivität diese Themen besprechen. Da fühlen sich manche doch wesentlich wohler als in einem geschlossenen Raum. Und das ist, also ich habe da keine Erklärung dafür, warum das so ist. Auch die Wissenschaft, ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesen Themen, auch die Wissenschaft findet so die eine Erklärung dafür letztlich nicht. Das ist immer die alte Frage, ist es Nature oder ist es Nursing? Also ist es quasi wirklich eingeboren oder ist es Erziehung und Vorbild, Vorbilder, die wir gehabt haben, die wir erlebt haben. Aber Männer tun sich schwer damit, in Räumen zu sprechen und sich in die Augen zu schauen. Nicht alle, aber es gibt solche. Und das gibt es bei Männern, glaube ich, mehr und verstärkter als bei Frauen.
Kann man auch gut vorstellen, dass es auch dann entscheidend ist, sind sie mit der Person alleine oder ist es eine ganze Gruppe, die sich austauschen möchte? Ne?
Exakt, ja.
Also kann man abschließend sagen, dass auch hier, wie in vielen Bereichen beim Thema Trauer, eine ganz große Individualität gegeben ist?
Ja, genau, richtig. Es ist bei Trauer immer total individuell. Es gibt jeder hat seinen ganz eigenen Weg, jeder hat auch so sein ganz eigenes Thema, jeder hat so seine ganz eigenen Juckreize, sage ich mal, über die wir sprechen. Wir sprechen in jeder Begleitung über hunderte von Themen und es sind immer andere. Ich würde nur eine Grundregel gelten lassen, was das Thema Trauerbegleitung angeht. Die Menschen, die einen Verlust erlebt haben, ich würde fast sagen, alle bis 90%, die wollen darüber reden. Die wollen über das reden, was das mit ihnen macht. Die wollen darüber reden, was das in ihnen auslöst. Und sie finden ganz selten nicht die Resonanz, die nötigen Räume dafür. Also die Resonanzräume, die Gesprächsräume, die Gesprächsmöglichkeiten dafür. Und dann kommen sie halt in eine Begleitung. Und dann ist immer der Bedarf, der Redebedarf ganz, ganz groß.
Ich will die Individualität mal eben ein Stück weit von der Trauerbegleitung wegnehmen und eher so ins private Umfeld des Trauernden transportieren. Gibt es denn ein Rezept für den Umgang mit Trauernden in der Familie oder im Bekanntenkreis? Sie haben ja eben auch schon so angedeutet, die Art des Trauerns ist sehr vielfältig.
Also Patentrezept gibt es natürlich nicht. Es ist ja auch die Frage, wie ist das Verhältnis zueinander? Und das ist auch schon eine wichtige Frage, weil gerade wenn wir jetzt das Thema Männer betrachten, also beispielsweise habe ich ganz oft zu tun mit Partnerinnen, die vor einem hilflosen oder vor einem Mann stehen, den sie als besonders hilflos erleben, weil er trauernd ist und dann das Gefühl haben, der braucht jetzt mal was. Ganz oft ist es dann so, dass die Partnerinnen dieses Gefühl haben, aber nicht unbedingt der Betroffene selbst dieses Gefühl so hat. Und das ist dann innerhalb der Familie immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, manchmal kann es sein, dass je näher wir uns sind als Menschen, dass es umso schwieriger ist, so wirklich sich ganz zu öffnen oder ganz in diese Tiefe hineinzuleuchten. Das geht manchmal tatsächlich besser mit Menschen, die man nicht so gut kennt und wo das Verhältnis ein anderes ist, wo man auch weiß, das ist jetzt ein professionelles Setting. Da gibt es ganz andere sonstige Reibungsflächen und sonstige Entfaltungsmöglichkeiten auch, die es in der Familie vielleicht eben so nicht gibt.
Obwohl natürlich, ich sag mal, das Bemühen der Partnerin, die Sie gerade angesprochen haben, ja eigentlich gut gemeint ist, aber auch da lässt sich, glaube ich, festhalten, dass es ja auch keine Blaupause gibt. Ich sag mal, der Partner kann heute so darauf reagieren und morgen ist er vielleicht anders aufgewühlt und dann ist das vielleicht sogar in Anführungszeichen lästig, was die Partnerin sich da ausgedacht hat.
Ja, ganz genau. Und wir haben im Kontext von Trauer haben wir ja auch ganz oft zu tun mit so einer Erstarrung, die so zumindest die erste Phase, die ersten Tage, manchmal auch die ersten Wochen durchaus prägen kann. Und da stelle ich immer wieder fest, je erstarrter ein Mensch scheint, also je versteinerter ein Mensch erscheint, desto nervöser wird das Umfeld und desto größer ist dann die Sorge, dass da jetzt unbedingt eine Hilfe erfolgen muss und das ist oft gar nicht der Fall. Also manchmal braucht es da gar nicht viel und dann löst sich das trotzdem von selbst.
Und ich glaube, es ist auch davon abhängig, wie man den Menschen verloren hat, um den man trauert, oder?
Das macht schon eine ganze Menge aus. Klar. Also der Zeitfaktor spielt eine wesentliche Rolle bei der Frage. Ne? Also war es jetzt ein sehr plötzlicher Tod, mit dem natürlich immer eine ganz große Schockwirkung einherkommt? Oder war das jetzt zum Beispiel so ein Krebstod, der sich doch abgezeichnet hat irgendwo, wo man schon mal die Möglichkeit gehabt haben könnte, sich zumindest mit der Idee von Endlichkeit vorab schon mal zu befassen, auch wenn das vielleicht nicht aktiv geschehen ist oder nicht sehr bewusst geschehen ist. Aber das ist dann, wir nennen das dann, in der Wissenschaft gibt es den Begriff der vorgezogenen Trauer. Also bei so langen Krankheitsprozessen ist immer die Frage, wann setzt der eigentliche Trauerprozess ein? Und das geschieht nicht unbedingt immer mit dem Zeitpunkt des Todes, sondern das kann durchaus auch vorher geschehen.
Davon abhängig ist natürlich auch, ich sag mal, die Zeit und die Intensität der Trauer. Beim Stichwort Zeit will ich das, was wir eingangs besprochen haben, sprich diese Thematik der Generationen, auf die wir noch kommen, will ich einfach mal auch so ein bisschen in unsere heutige Gesellschaft transportieren, die ja sehr hektisch ist, die ja auch teilweise mit solchen Worten um die Ecke kommt, wie jetzt lass dich mal nicht so hängen. Gibt es denn da so eine Art Zeitfenster, das uns zusteht zum Trauern?
Es gibt ein Zeitfenster, das uns zusteht zum Trauern. Das ist was vom Umfeld an uns herangetragen wird, sage ich mal. Das ist meistens sehr viel kürzer, als die Trauer selber tatsächlich dauert. Also wesentlich kürzer, als die Trauer selber ganz oft dauert. Auch da gibt es natürlich jetzt keine goldenen Regeln und keine DIN-Normen, weil das auch immer wieder ganz individuell ist. Aber ich habe ganz oft zu tun mit Menschen, die mir dann erzählen, so nach einem halben Jahr, nach dem Verlust, da wird dann sowas gesagt wie, jetzt sei doch mal wieder so wie vorher oder jetzt ist es auch mal gut oder jetzt lenkt doch mal den Fokus darauf, was für eine schöne Zeit ihr auch gehabt habt und sowas. Und das ist ganz oft, ist das viel zu früh, weil bei vielen Menschen die Prozesse nach einem halben Jahr erst so richtig losgehen. Ganz oft ist es ja auch so, dass man nach einem halben Jahr erst die ganzen Formalien, die behördlichen Anforderungen erledigt hat und dann mal so richtig zur Ruhe kommt und dann in sich hineinhorchen kann. Und dann ist man doch als Trauernder, als Betroffener, ist man doch oft erstaunt, was da los ist, wie hartnäckig das ist und wie lange das bleibt. Das bleibt nämlich in der Regel, nicht in der Intensität, aber es bleibt in der Regel für den Rest der Zeit. Also wir sagen immer gerne, die Menschen haben damit lebenslänglich. Und das muss man eben auf dem Schirm haben, das muss man mit berücksichtigen.
Es ist interessant, wie sich die Ansichten der Gesellschaft da verändert haben. Ich kann mich erinnern, früher hieß es immer, du musst ein Jahr lang schwarz tragen, du musst ein Jahr lang deine Trauer zum Ausdruck bringen. Und heute in dieser hektischen Zeit hat sich das doch gravierend geändert, oder?
Das ist in der Tat wesentlich kurzfristiger geworden. Dieses eine Trauerjahr, das war eine gesellschaftliche Norm, die hat es ja lange gegeben. Ich würde jetzt so sagen, 50er, 60er Jahre war das durchaus noch die Norm. Und man durfte sich ja auch in dieser Zeit nicht neu verpartnern und auch alles andere nicht, also nicht an Festen teilnehmen oder fröhlich durchs Leben gehen. Insofern bin ich auch ganz, ganz froh, dass diese Norm jetzt nicht mehr als ein solches Dogma existiert, weil auch das natürlich, also nach einem Jahr hört es ja nicht auf, ne? Nach diesem ersten Trauerjahr ist es ja nicht vorbei. Da ist ja nicht einfach so, jetzt ist der Stichtag und dann hört der Prozess von sich aus automatisch ab 0 Uhr dann auf, sondern es geht natürlich irgendwie weiter. Und insofern hat es auch seine Vorteile, dass das nicht mehr ganz so starr auf diesen einen Zeitraum begrenzt ist. Auf der anderen Seite ist es im gesellschaftlichen Umfeld tatsächlich extrem kurzfristig geworden, was einem zugestanden wird. Und das ist schon von Nachteil heutzutage, ja, definitiv.
Lässt sich dieser innere Trauerprozess, von dem wir ja gerade gehört haben, dass er viel länger dauert, wie das, was von außen in Anführungszeichen verlangt wird. Lässt sich das mit dem Außen in Einklang bringen?
Ja, selten. Also ich sage immer gerne, meine These ist, dass die Verlusterfahrung, die ein Mensch macht, spaltet die Menschen tatsächlich, spaltet die Gesellschaft wirklich in diese zwei Hälften, nämlich in die Menschen, die das schon erlebt haben und die wissen, wie es ist. Und die Menschen, die das, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, noch nicht haben erleben müssen. Und da gibt es wirklich ein großes Missverständnis auf beiden Seiten oder ein Unverständnis auf beiden Seiten. Und das ist immer so ein bisschen auch meine Aufgabe mit wahr, auch dafür zu werben, also der Klient zu sein für die Menschen, die in Trauer sind, die eine Verlustsituation erlebt haben und für ihre Situationen Werbung zu machen bei Menschen, die sich da einfach nicht reinfühlen können, wo ich auch keinem einen Vorwurf draus machen kann, weil es wirklich so ist, wenn man es noch nicht erlebt hat, dann kann man sich nicht vorstellen, wie das ist.
Sie haben, oder eines Ihrer aktuellen Bücher ist das ABC der Trauer.
Da sind Rituale und Impulse für Trauernde drin, eine Art Leitfaden oder Hilfestellung, kann man das so bezeichnen?
Hilfestellung ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang, finde ich, ja.
Was geben Sie den Leserinnen und Lesern mit dem Buch auf den Weg? Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen, das ist kein Buch, das man jetzt so klassisch wie ein Roman von vorne nach hinten lesen sollte, sondern man kann sich das rauspicken, wonach einem gerade ist, oder?
Genau, das war der Ansatz des Buches, zu sagen, wir machen mal kurze Texttappen. Also es gibt ja, also es hätte jetzt nicht noch unbedingt einen weiteren Trauerratgeber gebraucht, weil da gibt es wirklich sehr gute und auch sehr fundierte. Allerdings sind die meisten Trauerratgeber, die ich kenne, sehr textlastig. Und ich habe mit Menschen zu tun gehabt in Verlustsituationen, die konnten sich auf lange Texte, auf lange Gespräche, auf lange Informationen gar nicht einlassen. Die konnten das gar nicht speichern, nicht verarbeiten. Es gibt den Begriff, der ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber es gibt den Begriff der Trauerdemenz, also dass man wirklich in einer Trauersituation auch so eine leichte Demenz haben kann, dass man schnell wieder vergisst, was einem gesagt worden ist. Und die allgemeine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr abgesenkt. Und dem wollten wir Rechnung tragen mit diesem Buch, meine Agentin und ich, und haben uns eben dieses Buch einfallen lassen, was immer nur auf einer Doppelseite ein Stichwort abhandelt. Also 77 Stichwörter sind drin, von denen ich ganz oft gehört habe, dass die eine Rolle spielen können im Trauerprozess. Aber auch da gilt eben nicht müssen. Und da kann man so ein bisschen durchsurfen, kann durchblättern, kann sich angucken, was spricht mich gerade an, welches Stichwort, was glaube ich, was ist gerade für meine Situation passend. Es ändert sich auch im Laufe der Zeit, deswegen kann man das auch immer mal wieder in die Hand nehmen. Findet dann so einen kurzen erklärenden Text dazu und eine kurze Anregung. Und muss sich aber eben nicht auf lange Texte einlassen. Und bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, scheint sich das Konzept als etwas sehr Passendes zu zeigen. Also ich habe ein paar Lesungen gemacht mit dem Buch jetzt und da sind die Rückmeldungen außerordentlich positiv, also sehr viel positiver, als ich selber gedacht hatte. Und das freut mich doch sehr, das hat mich überrascht, aber sehr positiv überrascht.
Also alles richtig gemacht, sozusagen.
Ich hoffe.
Das erste Buch, das Sie veröffentlicht haben, das heißt Männer trauern anders. Und das ist ja auch unser Thema heute im Podcast, auf das wir jetzt auch ein bisschen intensiver eingehen wollen. Sie haben schon so ein paar Dinge durchklingen lassen, wenn es darum geht, wie wir Männer trauern. Jetzt mit Blick auf die Partnerinnen oder die Frauen allgemein, die markantesten Unterschiede, so ein paar haben Sie schon genannt. Was macht denn Trauer mit uns Kerlen, was es mit den Frauen nicht macht?
Also im Erleben von Trauer ist der Unterschied gar nicht so groß, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es da gar keinen Unterschied. Also das, was Trauer auslöst in unseren Seelen, sage ich mal, ist geschlechtlich gleich. Da gibt es keine großen Unterschiede. Der große Unterschied ist halt der, wie gehen wir damit um und was dringt nach außen und was dringt nicht nach außen. Und da mache ich doch immer wieder die Erfahrung, muss man ein bisschen aufpassen, darf man nicht zu sehr ins Klischee gehen, ist auch alles eine Generationsfrage, aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Männer doch eher dazu neigen, so würde ich es sagen, es mit sich selbst auszumachen, es mit sich selbst zu verhandeln oder halt mit einem Begleiter wie mir. Aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle und das geht, ansonsten geht von dem Innen nicht sehr viel ins Außen und das ist mehr so ein stiller Prozess, wobei im Inneren selber ist es natürlich nicht still, da ist ganz viel Aufruhr, da ist ganz viel los. Aber es ist von außen betrachtet, scheint es scheinbar still zu sein, weil man sich so fragt, was ist da eigentlich los? Und das ist auch das, was mir die Partnerinnen, mit denen ich zu tun habe, ganz oft sagen, ich weiß gar nicht, was in meinem Mann da gerade los ist. Ich habe so das Gefühl, da ist gar nichts.
Sie haben eine Möglichkeit als Ursache schon angesprochen, nämlich die Generation, der ich entstamme. Das heißt, das kann wichtig sein für meinen Umgang mit Trauer. Ist das vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen auch ein bisschen klischeebehaftet, weil einfach die Männer den starken Part übernommen haben, so wenn man zurückschaut in die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte?
Den scheinbar starken Part, ne? Also es gibt ja von...
Oder den scheinbar starken, genau, ja.
Genau, es gibt ja von dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer gibt es ein wunderbares Wort, das ich in dem Kontext gerne zitiere. Der hat gesagt, diese Menschen, diese Männer, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, das waren die stillen Riesen, die stummen Riesen, so hat er gesagt. Also Männer, die... Also wo man gemerkt hat, die sind gebrochen, da ist irgendwas passiert und dann sind die aber da und sind in ihrer Anwesenheit trotzdem ganz abwesend. Und das finde ich ganz maßgeblich, weil für mich ist immer die Frage, also wenn wir davon ausgehen, dass auch die Prägung eine große Rolle spielt in der Frage, wie gehe ich mit sowas um, wie gehe ich mit Trauer um, dann glaube ich, ist das Thema auch, was habe ich für Vorbilder erlebt? Wie habe ich das zu Hause wahrgenommen? Wie wurde das gehandhabt? Und wenn ich dann so aus einer Familie stamme, die eher so den stummen Riesen da gehabt hat, wo man gewusst hat, da ist was gebrochen, da ist was zerbrochen, aber es war nie Thema. Und das ist so ein Satz, den ich immer und immer wieder höre, da wurde nicht drüber gesprochen. Dann prägt mich das fürs Leben und das prägt mich ja nicht nur eine Generation lang, sondern womöglich auch noch die nächste Generation lang. Also ich bin mit Jahrgang 1975, bin ich ja der klassische Kriegsenkel und damit eben auch noch sehr behaftet, was das Thema Trauer angeht. Also ich glaube, das spielt alles mit rein, das Thema Trauer. Wie gehen wir mit Krisen um, mit seelischen Krisen um? Was haben wir da erlebt? Ist uns das vorgelebt worden? Wobei es nicht nur, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage nach Generation und Vorbild, es spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Ich glaube, dass auch die Frage, wo komme ich eigentlich her, eine wichtige Rolle dabei spielt, auch innerhalb von Deutschland. Ich glaube, dass wir da auch darauf gucken müssen, komme ich aus Westdeutschland oder Ostdeutschland? Das macht schon einen gewaltigen Unterschied in der Frage, wie ist mit solchen Dingen umgegangen worden. Naja, und letztlich natürlich auch die Frage, was habe ich eigentlich selber für ein Verständnis von Männlichkeit und was ist mein Bild von Mannsein? Und das ist ja nun die ganz schwierige Frage, gerade in unserer Gesellschaft, weil da ja keiner wirklich eine Antwort drauf hat. Und da gibt es ja auch Vorbilder von bis, auch in der jungen Generation immer noch gibt es Vorbilder von bis. Ne? Also wenn wir uns angucken, die heute 14-Jährigen mit ihren Instagram-Accounts, die stoßen dann auf einen Andrew Tate, der Frauen als Ware bezeichnet und so den klassischen, so ein Bodybuilder ist das ja, so den harten Kerl, den Muckimann raushängen lässt. Oder wir stoßen auf einen Harry Styles, der Sänger ist von der Band One Republic oder als Solosänger unterwegs ist und der gerne auch mal in bunten Kostümen mit Federboa auftritt. Und beide sind so Männlichkeitsparts, die man heute leben kann. Und irgendwo sich dazwischen einzusortieren und sich zu fragen, was ist für mich Männlichkeit, das ist eine der Aufgaben, die das alles so schwierig macht, plus alles, was ich vorher schon gesagt habe. Und das berührt alles auch unser Thema.
Es bleibt natürlich offen, ob der eben genannte Bodybuilder oder auch derjenige, der auch gerne mal sich bunt kleidet, ob die wirklich dann auch so offen mit Trauer umgehen. Es kann genauso gut ja auch sein, dass man sagt, hey, der Bodybuilder, der steht dem ganz offen gegenüber. Und derjenige, der sich so extrovertiert gibt, wird sich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen. Ne? Also es ist nicht unbedingt.
Das wäre dann hochspannend, ja, genau, ja.
Ja, es ist nicht unbedingt dann, glaube ich, daran gekoppelt, in Anführungszeichen, wie ich mich in meinem eigenen Leben wohlfühle, durch Offenheit, durch Extrovertiertheit, durch ich mache jetzt Sport bis zum Umfang oder ich habe vielleicht auch eine etwas äußerst kritische Einstellung zum Thema Frau. Schlussendlich sagt das ja nichts darüber aus, wie gehe ich persönlich mit dem Thema Trauer um.
Das ist definitiv so. Ich hätte bei dem Bodybuilder-Menschen hätte ich so eine Idee, wie das laufen könnte. Aber ansonsten ist es in der Tat offen, das ist richtig, ja.
Ich fand das eben sehr, sehr spannend, was Sie nochmal mit diesem Thema Generation, Kriegsgeneration, Kriegsenkel, also da sehe ich mich auch wieder, angesprochen haben. Und es ist ja auch oft so, dass man nicht nur gesagt hat, darüber wurde nicht gesprochen, sondern dass auch oftmals bei Konflikten, auch wenn vielleicht die nachfolgende Generation dann irgendwo eine ganz andere Meinung hatte, dass so ein Thema von diesen Generationen oftmals dann auch schnell weggewischt wurde, mit diesem Satz, darüber sprechen wir nicht.
Ganz bestimmt. Also da habe ich das große Glück, dass ich aus einer ganz anders geprägten Familie komme. Ich weiß sehr genau, wo meine Vorfahren im Weltkrieg gewesen sind und was die gemacht haben. Ich weiß es auch deswegen sehr genau, weil einer meiner Großväter, den habe ich gar nicht kennengelernt, der ist in den letzten Kriegstagen noch erschossen worden, als seine schon hochschwangere Frau von zu Hause auch weg musste. Also da haben wir auch ganz viele ganz dramatische Themen bei uns in der Familie, die alle auch in das Thema Trauer mit reinspielen. Ne? Also der Verlust des Ehemannes, der Verlust des Heimatortes, entwurzelt werden. Das sind natürlich alles Prozesse, die lösen was in unseren Seelen aus. Und dieses Beben, sage ich mal, was das Seelenbeben, was das bewirken kann, das überträgt sich. Das überträgt sich auf die Kinder und das überträgt sich womöglich eben auch noch von diesen Kindern weiter auf die nächste Generation. Und ich glaube, das ist schon noch ein Thema, mit dem wir immer noch zu tun haben und wo wir zumindest mal einen Blick drauf werfen können in der Begleitung. Wo waren denn deine Vorfahren eigentlich während der Weltkriege? Wie haben die das erlebt? Und was schwingen da vielleicht noch für andere Themen mit?
Das ist ja das, was Sie auch schon angedeutet haben. Es wird ja auch dann von klein auf bei der nachfolgenden Generation übernommen, weil ich natürlich als Kind, als Jugendlicher auch nur das übernehmen kann, auch emotional, was ich vorgelebt bekomme. Ne? Oft ist es ja so.
So ist es, genau. Mhm.
Ich habe gelesen, also es ist jetzt nicht nur unbedingt dann diese Enkelgeneration, wie in unserem Fall, das kann durchaus auch noch 2, 3, 4 Generationen so weitergehen, bis dieser stumme Riese, so haben Sie ihn genannt, bis das Thema wirklich raus ist aus den Familien, ne?
Ja, das ist ja gerade der Ansatz der Forschung. Da tut sich ja gerade eine ganze Menge, aber das ist auch alles noch sehr frisch und sehr neu. Und ich beobachte das mit großem Interesse und mit großer Spannung, weil, wie gesagt, ich glaube, es spielt alles mit rein in das Thema, wenn ich jetzt einen Verlust erlebe, was macht das mit mir? Was bricht dann vielleicht auch auf einmal in mir auf oder in mir los, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass das auf einmal da ist? Und trotzdem steht es im Raum und überrascht mich selber in seiner Intensität und in seiner Heftigkeit.
Also es braucht auf jeden Fall auch in Ihrer Arbeit einen anderen Ansatz, die Männer so ein bisschen aus der Reserve zu locken, in der Gruppe oder im Einzelnen, weil Sie ja auch gesagt haben, also es ist oft schwierig, dass sich die Männer da so öffnen. Haben Sie da so ein paar Kniffe, uns da irgendwie aus der Reserve zu holen, ob jetzt beim Waldspaziergang oder im Büro?
Ich würde Ihnen da nett und freundlich, aber doch entschieden widersprechen wollen, Herr Daub, weil ich glaube, es braucht da gar keinen Ansatz. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer sich durchaus öffnen. Ich glaube, das Wichtige ist, es kommt immer auf die Bedingungen an, auf die Rahmenbedingungen drauf an. Also wie ist jetzt das Setting? Ich glaube, das Setting ist das Entscheidende. Und da ist dann eben das Thema, sind wir jetzt im Draußen zu zweit unterwegs beispielsweise oder sind wir in einem Raum und sitzen uns gegenüber? Das alleine spielt schon eine Rolle. Aber auch in den Gruppen, die ich habe mitleiten dürfen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Männer, also die öffnen sich durchaus, die wollen darüber reden, die machen auch die Fenster auf und lassen in sich hineingucken. Aber das fand ich spannend in der ersten Trauergruppe, die ich habe mitleiten dürfen. Das war eine Gruppe, die meine Kollegin damals ins Leben gerufen hat. Das war ihre Idee, diese Gruppe zu gründen. Sie hat mich mit dazugeholt als Partner. Da war ich ihr auch unheimlich dankbar dafür, weil das waren meine ersten Erfahrungen, die ich machen durfte. Spannend für mich war zu sehen, wenn die Männer was erzählt haben in der Gruppe, wenn die sich wirklich geöffnet haben, dann haben die ausschließlich mir in die Augen gesehen. Die haben meine Partnerin nicht mehr angucken können. Und da sind wir bei diesem Thema Sicherheit und Setting. Also wo fühle ich mich als Mann? Wie fühle ich mich sicher? Was brauche ich? Und das war so eine Spur, die mich auf eine zugegebenermaßen sehr steile These gebracht hat, die ich aber im Buch, in meinem ersten Buch, auch noch etwas umfassender vertrete, als was das hier machen können. Nämlich, ich glaube, Männer brauchen Männer. Klammer auf manchmal, Klammer zu.
Jetzt gehen die Männer natürlich bei Ihnen irgendwann aus der Gesprächsrunde wieder raus oder verabschieden sich bis zum nächsten Termin und müssen ja dann auch zu Hause oder im Alltag mit diesem Thema Trauer und dem Trauerprozess klarkommen. Viele stürzen sich in Arbeit, andere entwickeln vielleicht auch ein etwas exzessives Verhalten. Ist das in dem Moment in Ordnung oder eine eher riskante Entwicklung auf lange Sicht?
Das ist schwierig zu sagen, weil da kommt es natürlich wirklich immer auf den Einzelfall drauf an. Ne? Also wie ist jetzt das ganz konkret gerade? Also gerade wenn es um Alkohol geht beispielsweise oder was auch immer man sich an Stoffen sonst so zu Gemüte führen kann, das geht ja schnell, das kippt ja schnell, das geht ja schnell auch in eine Richtung, die dann gefährlich sein kann. Und da ist schnell der Bereich berührt, wo man dann sagen müsste, da müssen jetzt vielleicht auch nochmal andere drauf gucken und nochmal eine professionelle Meinung dazu haben. Aber so einen leichten Hang zum Exzessiven darf es durchaus geben. Also ich kenne zum Beispiel Männer, die angefangen haben, exzessiv zu laufen. Also kann man jetzt natürlich, ne, kann man jetzt küchenpsychologisch könnte man sagen, vielleicht laufen die ihren Gefühlen davon. Glaube ich gar nicht mal, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach nur eine andere Art und Weise, da auch was in Schwingung zu bringen. Aber das habe ich erlebt. Und da ist dann die spannende Frage, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, ist das körperlich gefährlich? Kommt immer wirklich dann total auf den Einzelfall drauf an. Deswegen, da lässt sich pauschal sehr wenig zu sagen. Schwierig wird es halt wirklich immer, wenn Suchtstoffe ins Spiel kommen und wenn da dann das Exzessive dazu kommt, dann da muss man wirklich sehr genau gucken.
Ich will noch mal ganz kurz auf die Partnerin zurückkommen, die Sie vorhin angesprochen haben, die gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie es in meinem Mann aussieht. Führt denn Ihre Arbeit mit den Männern, die Gespräche, führt es auch zu Hause in der Partnerschaft zu einer Veränderung, zu einer Kommunikation über die Trauer? Oder sind Sie da wirklich der enge Vertraute in dem Moment?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich rege das immer an. Also ich sage den Männern, die ich in Einzelbegleitung habe, denen sage ich manchmal sowas wie, du darfst auch zu Hause gerne sagen, mein Trauerbegleiter sagt aber das. Also da mache ich manchmal auch den Buhmann sozusagen. Also ich gebe denen die Möglichkeit, mir den schwarzen Peter zuzuschieben, so dass sie vielleicht zu Hause auch anders sein dürfen, als sie vorher gewesen sind. Aber ich habe bisher kaum Rückmeldungen darüber, wie das sich dann tatsächlich ausgestaltet. Zumal ich auch lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit Männern zu tun gehabt habe, wo die Partnerschaft noch existiert habe, weil in den letzten 2-3 Jahren habe ich vorwiegend Männer begleitet, wo eben dann die Partnerin gestorben war und dann eben diese Einsamkeit und dieser Verlust das Prägende gewesen ist.
Können Männer und Frauen zusammen trauern? Funktioniert das oder haben wir dann wieder dieses Schweigen im Walde?
Ich glaube, das können wir vom Geschlecht lösen, die Frage. Ich glaube, zwei Menschen, die denselben Verlust erlebt haben, haben zwangsläufig nicht die gleiche Trauer. Jeder hat seine eigene und jeder steht woanders. Und das ist ganz unabhängig vom Geschlecht. Und es gibt keinen Trauerweg, den man wirklich gemeinsam beschreiten kann. Was mich da sehr ermutigt hat bei dem Thema, was ich sehr spannend fand, für mein erstes Buch wollte ich der These nachgehen, dass eben weil jetzt Männer nicht drüber sprechen und Frauen das Bedürfnis darüber haben zu sprechen, dass die meisten Paare in einem Trauerprozess irgendwann zwangsläufig trennen. Das ist ja so eine These, die ganz oft im Raum steht, dass das gar nicht funktionieren kann und dass es immer zu einer Trennung führt, also übertrieben gesagt. Sie lässt sich aber nicht halten, diese These, weil weder gibt es da Zahlen dafür, die das bestätigen würden. Es gibt leider auch gar keine Untersuchungen dazu. Noch habe ich Paare finden können, wo das so gewesen ist. Also die Paare, mit denen ich zu tun hatte hier in meinem Umfeld, wo Kindsverluste eine Rolle gespielt haben, die haben das irgendwie alle hingekriegt. Die haben irgendwie so ein Gespür dafür gehabt, okay, jetzt ist gerade der eine Part der Bedürftigere und jetzt muss ich gerade mal hier eben den Laden aufrechthalten. Und die haben aber auch gemerkt, wenn das gekippt ist und wenn dann man selber der bedürftigere Part gewesen ist. Und dann kann man sich vielleicht nicht unbedingt seelisch stärken, aber man kann zumindest in der Alltagsorganisation gucken, wer macht jetzt gerade was. Und das reicht dann manchmal auch. Und das irgendwie haben die das trotz allem hinbekommen. Und das ist dann ja schon auch ein gemeinsamer Weg, auch wenn es nicht wirklich den einen gemeinsamen Trauerweg gibt. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil das ist tatsächlich eine sehr, sehr prägende Erfahrung in meinem Leben gewesen und auch eine sehr existenzielle Erfahrung in meinem Leben gewesen. Ich hatte so eine Phase, wo ich dazu geneigt habe, mich selbst zu überfordern, indem ich sehr viel gearbeitet habe. Ich bin in diesem Job, den ich da gemacht habe, auch sehr stark aufgegangen, aber auch ein bisschen zu viel aufgegangen und hatte auch sehr hohe Anforderungen an mich und an den Job. Und das war nicht immer sehr gesund. Und dann irgendwie hat es mich einmal in den Wald getrieben, aus so einem inneren Impuls heraus. Und ich bin dann da, das war so ein Sommerabend im Juni, das weiß ich noch ganz genau, wo die Sonne schon so leicht, das war schon so 21 Uhr oder sowas, wo die Sonne schon so leicht auf der einen Bergkuppe verschwand. Und es war eine ganz magische, ganz, ganz großartige Atmosphäre, die mich unglaublich schnell und gut geerdet hat und mich auch sehr demütig hat machen können und mich wieder sehr stark hat runterbringen können und mir gezeigt hat von wegen, du, da ist noch wesentlich mehr in dieser Welt als du und deine Arbeit. Und das war sehr prägend, sehr, sehr schön. Und seither bin ich ein leidenschaftlicher Waldspaziergänger, Waldwanderer und suche immer wieder den Kontakt mit Wäldern tatsächlich. Und also nutze das aber auch gerne für, wenn ich halt in Begleitung unterwegs bin und wir sind draußen und wir gehen eine Waldstrecke entlang, ist es natürlich auch immer wieder schön, das als Thema zu haben, das Thema Wald, weil nirgendwo sonst kann man so schön sehen, wie aus Vergänglichem auch wieder was anderes wird. Der Boden, auf dem wir gehen im Wald, der war mal organisches Material, was über uns war. Und das ist ein konstanter Kreislauf und der wird da sehr sichtbar. Und das ist auch das ist sehr prägend und sehr schön.
Und das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unser Gespräch, Herr Achenbach. Ich darf mich herzlich bedanken für die letzten Minuten. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr darüber, warum Männer anders trauern als Frauen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche alles Gute nach Osnabrück.
Ihnen auch, danke.
Das war Unendlich Wald, unsere dritte Ausgabe des Podcasts für den Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgertswiesen. In 4 Wochen besuchen wir das Hospizhaus Magdalena in Pirmasens. Dort in dieser so wertvollen Einrichtung werden schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Und wir sprechen mit den Verantwortlichen vor Ort über die Arbeit und blicken auch ein bisschen hinter die Kulissen solch einer Einrichtung. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Michael Daub. Machen Sie es gut.
Das war Unendlich Wald, der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland. Besuchen Sie uns im Internet unter www.ruheforstwilgertswiesen.de.